Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Herzlich willkommen zum 30. Jetzt-Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Das heutige Thema dreht sich um das partnerschaftliche Projektabwickeln, partnerschaftliche Projektabwicklungsmodelle. Und mein Name als Moderator heute ist Wolfgang Kartischnik. Ich bin Partner der Delta Unternehmensgruppe und ich darf Sie heute durch diesen Podcast führen. Wir haben vier sehr profunde Expertinnen zu diesem Thema. Ich möchte beginnen mit der Architektin Sophie Ronacki-Boldorf von Boldorf Architekten. Wir haben auch eine Bauingenieurin unter uns, Frau Diplom-Ingenieur Doris Schmidberger. Sie ist Bauprojektmanagerin innerhalb der Delta-Gruppe. Wir haben eine weitere Bauingenieurin, Frau Diplom-Ingenieurin Carina Breitwieser, Master of Science. Sie arbeitet auf der TU Wien am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft und ist außerdem als selbstständige Unternehmensberaterin in der Bau- und Immobilienwirtschaft tätig. Und wir haben auch einen Architekten hier unter uns, Dr. Heinz Pribernick. Er ist Partner des Büros Pribernick Wind und Partner seit 36 Jahren und er ist auch seit 33 Jahren am Institut für Hochbau auf der TU Wien tätig und als Sachverständiger aktiv. Das heißt, wir haben heute eine wirklich sehr kompetente Gruppe. Und bevor wir in unser Gespräch einsteigen, möchte ich ein paar einleitende Worte zu diesem Thema der partnerschaftlichen Projektabwicklung, Projektabwicklungsmodellen sagen. Ich möchte bewusst in einer großen Flughöhe starten, um auch den Kontext unseres heutigen Podcasts näher zu erläutern. Wir befinden uns mitten in einem Übergang von einer sozusagen alten in eine neue Welt, sozusagen in einer riesigen ökologischen, sozialen und digitalen Transformation. Wir haben es in allen Feldern des Lebens mit einer extremen Dynamik und Komplexitätszunahme zu tun. Und was heißt das jetzt konkret für die Bau- und Immobilienwirtschaft? Auch die Bauwirtschaft steht vor immer komplexeren Herausforderungen. Steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit, hohe wirtschaftliche Unsicherheiten und auch der zunehmende Fachkräftemangel setzen den Unternehmen stark zu. Insbesondere in den Projekten, mit deren wirtschaftlichen Druck, vertraglichen Zwängen und Win-Lose-Systemen stoßen die klassischen Projektabwicklungsmodelle, die oft von Misstrauen, starren Vertragskonstruktionen und Zielkonflikten geprägt sind, immer häufiger an ihre Grenzen. Partnerschaftliche Projektabwicklungsmodelle bieten hier einen innovativen und zukunftsweisenden Lösungsansatz. Sie setzen auf Transparenz, auf faire Risikoverteilung und auf eine frühzeitige Zusammenarbeit aller Beteiligten, von der Planung bis zur fertigen Umsetzung. Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis zeigen, dass diese Modelle nicht nur den Projekterfolg, also was Kosten- und Zeiteinsparungen betrifft, ermöglichen, sondern auch die Ausführungsqualität verbessern. Und ich möchte an dem Beginn drei zentrale Thesen hinstellen. Erste These: Es braucht ein geeignetes Mindset. Ohne das richtige Mindset ist partnerschaftliche Projektabwicklung nicht umsetzbar. Entscheidend ist, dass die Beteiligten verstehen, dass Projektkultur und Projekterfolg im direkten Zusammenhang stehen. Wir Menschen sind in unserer natürlichen Anlage auf gute partnerschaftliche Interaktion ausgerichtet. Und die Währung in diesem sozialen System eines Bauprojektes ist Vertrauen. Das sollte erkannt werden. Zweite These: Um Veränderungen anzustoßen und etwas zu bewegen, müssen wir im System etwas ändern. Das bedarf eine Gleichrichtung der Ziele und Interessen. Und wir müssen das soziale Element als fixen Bestandteil der Projektkultur aufbauen und kultivieren. Und drittens, das Bewusstsein sollte geschärft werden, dass sich die gesamte Branche durch die vorgenannten Punkte in eine positive Entwicklung führen lässt. Zum Beispiel das Bewusstsein dafür, dass der aktuelle Fachkräftemangel damit zusammenhängt, mit welcher Kultur Projekte abgewickelt werden. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Partnerschaftlichkeit der ganzen Branche einen höheren Wert bringt. Und wenn wir partnerschaftlich agieren, die Bau- und Immobilienbranche auch für junge Leute wieder attraktiv wird. Mit der nächsten Generation kommen dann Aspekte wie Innovation, nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung verstärkt in die Unternehmen. Und das sorgt für Zukunftsfähigkeit. Und ich möchte jetzt schon einsteigen in so eine erste Gesprächsrunde mit der Frage an euch: Was ist eure Grundhaltung zu diesem Thema der partnerschaftlichen Projektabwicklung? Ich möchte euch sozusagen die Möglichkeit geben, so ein Eingangsstatement zu diesem Thema abzugeben. Und Da möchte ich mit dir starten, Carina. Wie siehst du das Thema der partnerschaftlichen Projektabwicklung?
Ja, zuerst einmal danke, dass ich in dieser hochkarätigen Runde heute mich einbringen darf. Ich war ja viele Jahre im internationalen Projektgeschäft und da sind partnerschaftliche Abwicklungskonzepte viel mehr verbreitet. Und ich durfte immer wieder erleben, dass diese partnerschaftlichen Projekte viel effizienter und damit auch wirtschaftlicher waren. Und dass auch die Qualität der Lösungen diesen Gedanken von Best for Project viel mehr widergespiegelt haben, weil einfach der Lösungsraum größer ist, wenn alle ihre Perspektive einbringen können. Diese strategische Herausforderung von intelligentem Claim-Management, die habe ich natürlich schon immer sehr interessant gefunden, muss ich gestehen. Aber es ist viel befriedigender, wenn man dieses verbindende Gefühl eines gemeinsamen Erfolges erleben darf. Das fühlt sich einfach wirklich gut an.
Dankeschön. Dann möchte ich gern zur Sophie springen. Liebe Sophie, was ist deine Grundhaltung zu diesem Thema der partnerschaftlichen Projektabwicklung?
Ich möchte mich auch bedanken für die Einladung hier und freue mich auf diesen Austausch, den ich sehr befruchtend finde. Ja, also ich möchte auch wirklich klarstellen, dass ich eine Befürworterin bin von partnerschaftlichen Projektabwickeln. Ich sehe das als die Basis für dieses partnerschaftliche Projektabwickeln im Engagement, in der Offenheit, also Transparenz wurde heute auch schon gesagt, und im Vertrauen, das hast du ja besonders betont, zwischen den Beteiligten. Und das ist, wie gesagt, die Grundvoraussetzung für jeden Projekterfolg. Das sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass es nicht heißt, dass wir jetzt alles, was wir bisher uns überlegt haben, was wir bisher für Systeme haben, die wir für erprobte und gut funktionierende Prozesse haben, über Bord werfen sollen und uns was Neues überlegen sollen. Das, aus meiner Sicht, würde das zur Verunsicherung führen und würde vielleicht auch wieder viele abschrecken von diesen neuen Modellen, die ich, und das möchte ich jetzt irgendwie auch da betonen, gar nicht als so neu sehe. Ja, es ist ja mit den alten Prozessen auch möglich gewesen, partnerschaftlich zu arbeiten. Vielleicht kann man das herausarbeiten, was daran geändert werden muss, damit es noch besser geht. Aber aus meiner Sicht ist es möglich. Und zwar vor allem dann, wenn ich auch die Verantwortungen, nicht nur den Erfolg herausstreiche, sondern auch überlege, wer hat welche Verantwortung, wer hat damit welchen Gestaltungsspielraum. Und den muss man eben auch in diesem Prozess, bei den Beteiligten auch gewähren.
Danke, Sophie. Und dann komme ich gleich zur Doris Schmidberger. Ich bitte auch dich, so mein Eingangsstatement. Was ist deine Grundhaltung zu diesem Thema der partnerschaftlichen Projektabwicklung?
Ja, vorweg mal guten Tag und vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, da hier zu sein und da mitzuwirken. Für mich ist das ein außerordentlich spannendes Thema. Ich finde, also das Eingangsstatement ist einfach, erfolgreiche Projekte haben alle eines gemeinsam, nämlich unabhängig davon, ob sie jetzt auf herkömmlichen Wege oder innovativ abgewickelt werden, aber alle werden partnerschaftlich und auf Augenhöhe abgewickelt. Das ist sozusagen der gemeinsame Nenner. Und damit wir auch zukünftig erfolgreich sein können, müssen wir meiner Meinung nach viel stärker auf diesen Baustein setzen. Langfristig müssen wir, denke ich, einen Weg finden, dass wir den Projekterfolg zum Hauptinteresse aller am Bau oder am Projekt Beteiligten machen. Denn nur dann werden wir auch agil genug sein, flexibel genug sein, um auch den steigenden Anforderungen des Marktes gewachsen zu sein.
Danke. Und dann komme ich in dieser ersten Runde, last but not least, zu dir, lieber Heinz. Was ist deine Grundposition, Grundhaltung zum Thema der partnerschaftlichen Projektabwicklung?
Vielen Dank vorab für die Einladung. Ich möchte jetzt vielleicht direkt an die Sophie anknüpfen und einen Aspekt noch einbringen. Partnerschaftliche Projektabwicklung benötigt einmal einen starken Bauherrn, der ein Projekt gut vorbereitet. Einen starken Bauherrn, das lehrt die Geschichte der Architektur für eine ökologische, für eine baukulturell werthaltige Architektur, für werthaltige beständige Bauwerke ist ein starker Bauherr, der am Beginn weiß, was er möchte, sehr, sehr wichtig. Ich sehe die Kerninhalte, vielleicht auch die Phasen auf dem Weg zu einer guten Architektur einmal in der umfassenden Projektentwicklung und Vorbereitung der Planungsgrundlagen. Das ist eine originäre Bauherrnaufgabe. Die kann er allein wahrscheinlich nicht mehr bewältigen. Dafür gibt es aber Berater, dafür gibt es Architekten und Ingenieure, die ihm an der Formulierung der Projektziele gemeinsam mit den Nutzern, mit der Ausformulierung des Raum- und Funktionsprogramms, der Formulierung eines realistischen Terminrahmens, eines realistischen Kostenrahmens. Viele Projekte, denke ich, scheitern auch daran, weil die Projektentwicklung einfach nicht abgeschlossen ist. Und dazu gehört heute ganz sicher auch das Thema der Nachhaltigkeitskriterien. Auch darüber muss sich der Bauherr im Klaren sein, was möchte ich denn? Ich kann nicht etwas verlangen, was ich eigentlich gar nicht in meiner Projektentwicklung im Terminrahmen, im Kostenrahmen abgebildet habe. Damit überhaupt ein Projekt erfolgreich wird, brauchen wir aber innovative Lösungsvorschläge. Und da gibt es seit Jahrhunderten, und zwar eigentlich in der Theorie bereits von den Griechen vor 2500 Jahren im 5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert aufgearbeitet, gibt es den Wettbewerb. Den Wettbewerb kreativer Leute, die einfach durch ihr Wettbewerbsprojekt unterschiedliche Lösungsansätze zur Diskussion stellen. Und die beste Lösung wird dann am besten im Rahmen eines Preisgerichtes, einer Jury ausgelobt, einer Fachjury. Danach ist einmal wichtig, dass es exakte Definitionen des Bausolls gibt. Das heißt, Projektentwicklung, Abschluss der Projektentwicklung, der Wettbewerb und dann brauche ich eine exakte Planung. Ich muss dieses Bausoll, das umgesetzt werden kann, in präzisen Ausführungs- und Detailplänen. Ich lasse die Zwischenplanungsschritte einmal weg. Die sind bekannt. Ich bin dafür, dass exakte Planung durch konstruktive Leistungsbeschreibungen. Ich als Auftraggeber beziehungsweise die Architekten und Ingenieure als Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers formulieren exakte Ausschreibungsgrundlagen, damit auch der große Markt der sehr guten kleinen und mittelständischen Unternehmen in diesen Bieterkreis anbieten. Das sind gute Handwerker, da kalkuliert der Chef, die Frau stellt die Rechnungen, aber die guten Handwerker führen das Ganze aus. Diesen Markt müssen wir bewahren und dann muss es geben faire Verträge. Faire Verträge für Planer, faire Verträge für Baufirmen. Ohne Versuche, dass irgendwelche Risiken schleichend an jemanden überwälzt werden kann. Wir brauchen angemessene Baupreise und wir brauchen keine große Juristerei. Und da ist aus meiner Sicht das Trennen des Planes und Entwerfens, und das kann man in den letzten 500-600 Jahren beobachten, ein enormer Erfolg für Projekte. Präzise entwerfen, präzise planen, um das Bausoll zu definieren. Und das ist quasi auch der Vorteil für die Gesellschaft, für die Baukultur, für die Langlebigkeit. Alte Projekte wurden viel, viel länger geplant als gebaut. Viele alte Projekte.
Danke. Du hast uns jetzt schon so ein bisschen das Hölzchen geworfen für die nächste Runde. Du hast schon sehr viele Lösungsansätze auch aufgezeigt, wo wir natürlich wissen, dass immer auf der anderen Seite der Medaille irgendein Problem liegt. Aber ich möchte auch die anderen drei jetzt fragen, warum ist die partnerschaftliche Projektabwicklung eigentlich nach wie vor ein, zumindest in Österreich, untergeordnetes Thema? Was sind die Hindernisse, die die Umsetzung erschweren? Und ich möchte auch in dieser zweiten Runde mit dir starten, Carina. Wie siehst du sozusagen die Probleme oder das, was es schwer macht, dass nicht jedes Projekt nach diesen Prinzipien der partnerschaftlichen Projektabwicklung abläuft?
Ja, ich befürchte halt, dass sich das Gegeneinander im Klemmen ziemlich in die DNA der Branche eingebrannt hat. Und viele haben Projektabwicklung gar nicht anders kennengelernt und waren so auch sehr erfolgreich. Diese Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Einstellung ändern, dass sie ihr Verhalten ändern, ist wirklich schwierig. Aber darüber hinaus glaube ich halt, dass es eine Vielzahl an Hindernissen, Stolpersteinen gibt. Zuvorderst unrealistische Budget, unrealistische Terminpläne. Das ist mir so eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, dass diese Randbedingungen einen extremen Druck erzeugen im Team. Und wenn ich in einem extremen Stress arbeite, dann schaue ich zuerst auf das eigene und nicht auf das Gemeinsame. Also es braucht die guten Randbedingungen, auch vertraglich gesehen. Da gibt es halt oft Verträge, die nicht explizit Kooperation, sondern das Clean-Management fördern. Und das weckt dann natürlich Begehrlichkeiten beim Top-Management in den Unternehmen, die dann auf ihre Mitarbeiter einen hohen Druck ausüben in Bezug auf Profite, in Bezug auf Claim-Erlöse. Und wenn einem der Chef mit solchen Vorgaben im Nacken sitzt, wird es halt unglaublich schwierig, sich kooperativ zu verhalten. Es braucht einfach auch Unternehmenskultur, die von Kooperation geprägt ist und nicht von Angst und Konkurrenz getrieben. Und ja, es braucht einfach kollaborative Kompetenzen, die es wirklich noch fehlt. Kann ich auch von der Uni sagen, das wird viel zu wenig wirklich den Studierenden mitgegeben. Und das können schon noch ziemliche Stolpersteine sein.
Danke, Carina. Doris Schmidberger, wie siehst du dieses Thema der Hindernisse?
Ja, da darf ich mich gleich bei der Carina anschließen. Das Hauptproblem liegt meiner Meinung nach darin, dass den Soft Facts in Bauprojekten, wenn überhaupt, oft nur untergeordnete Bedeutung zugemessen wird. Der Fokus liegt ganz klar auf den technischen Aspekten. Natürlich auch zu Recht, aber man darf halt die andere Seite der Medaille auch nicht vergessen. Wir versuchen alles sehr punktgenau auszuschreiben, mehr oder weniger wasserdichte Verträge abzuschließen. Der Bauherr freut sich dann meistens über sehr billige Angebote. Und dann wundern wir uns am Ende des Tages, warum vielleicht Kosten und Termine nicht gehalten werden können. und warum am Ende des Tages oft viel verbrannte Erde übrig bleibt. Es wird oft eines vergessen, nämlich dass der Faktor Mensch es ist, der einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren darstellt. Das muss in den Köpfen angelangen und natürlich erschwert wird das Ganze zusätzlich durch das Thema der Gewohnheiten, denn wie die Karina schon gesagt hat, wir sind es gewohnt, Bauprojekte abzuwickeln auf die eine oder andere Art und sich da ein bisschen vielleicht über den Tellerrand blicken zu trauen, vertraute Prozesse auch mal aufzubrechen und vielleicht auch den einen oder anderen Vertrauensvorschuss zu geben, heißt halt vor allem auch eines, Arbeit an sich selbst.
Ja, Sophie Ronagy-Bolldorf, du hast ja vorher schon gesagt, dass es nicht darum geht, alles Bisherige über Bord zu werfen. Wo siehst du trotzdem die Hindernisse und die Schwierigkeiten, die es Partnerschaftlichkeit in Projekten schwer macht?
Also ich bin mit der Theorie einmal voll d'accord mit euch. Und auch Heinz, was du gesagt hast, kann man nur unterstützen mit der Stärke des Bauherrn und der genauen Definition eines Projektes. Ich habe das jetzt die Projektentwicklungsphase genannt. Soll so sein, da ist eigentlich alles drinnen. Da ist auch das Budget drinnen. Und das haben wir ja auch als Thema gesehen, dass das zu Stress führen kann, wenn das einfach nicht richtig betrachtet wird oder wenn dann darüber hinaus noch Anforderungen an das Projekt gestellt werden, die gar nicht budgetär berücksichtigt sind. So, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt erzähle ich einmal, wie es auf einer Baustelle ausschaut, wo das Partnerschaftliche einfach zu kurz kommt. Ja, weil ich bin ja der Meinung, dass wir ja durchaus auch mit herkömmlichen Systemen, das ist ja auch nicht bestritten worden, durchaus partnerschaftlicher arbeiten können. Ja? Also wir haben eine Baustelle und im Baucontainer sitzen Manager, ja? Also managemäßig ausgebildete Personen. Das ist der Projektsteuerer, das ist der Architekt, das ist der Bauherrenvertreter. Dann sitzen die Geschäftsführer oder Bauleiter von den Firmen und dann sitzt der Chef, du hast das auch gesagt, von den Handwerkern, von den verschiedenen Handwerkern sitzt nur der Chef dort, ja. Oder der Abteilungsleiter, je nach Größe der Firma. Und auf der Baustelle sind im Verhältnis weniger Leute, als es eigentlich auf einer Baustelle braucht. Und es sind lauter Suppler. Die haben eigentlich mit denen, die da im Baustellencontainer sitzen, fast nichts zu tun. Die führen nur aus. Der Hilfspolier und der Polier sitzen auch im Container. Wie soll das funktionieren, frage ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt das Bild schön deutlich gemacht habe. Ich glaube, das ist nicht die richtige Entwicklung. Ich glaube nicht, dass die vorgegeben ist. Ja, ich glaube nicht, dass wir vorgegeben haben in unseren Verträgen, dass wir 100-seitige Protokolle schreiben sollen. Und ich glaube auch nicht, dass wir vorgegeben haben, dass wir alle im Container stundenlang sitzen sollen. Ja? Ich glaube, wir sollten viel mehr uns dorthin bewegen, wo wirklich Fragen auftauchen, wo wirklich die Themen sind und nicht die Leute mit einem Zettel oder mit einem Plan, mit einer Detailskizze, die als Subunternehmen herangezogen werden, da hinschicken, ja, und die eigentlich mit dem Projekt nur kurze Zeit zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das was hilft, ja, in der Analyse der Situation. Anders muss ich aber auch sagen, gibt es Baustellen, wo wir uns alle zusammensetzen mit demjenigen, der das dann wirklich ausführt, vielleicht nicht gerade mit jedem Hilfsarbeiter, aber mit wirklich, und da funktioniert das wunderbar. Und es ist unglaublich, wie kreativ die einzelnen Handwerker sind. Jeder in seinem Bereich, der Statiker, ich möchte jetzt nicht nur auf Handwerker, sondern auch auf die Konsulenten. Wir werden nie eine Baustelle erleben, wo es keine Fragen gibt in der Ausführung.
Heinz Prebernick, du hast vorher schon sehr breit erläutert, welche Punkte aus deiner Sicht sehr erfolgsversprechend wären bei der Projektabwicklung. Ich möchte dich jetzt fragen, wo siehst du die Hindernisse? Warum hat sich das, obwohl es sich sehr intelligent anhört, warum hat sich das noch nicht durchgesetzt?
Ich glaube, das Bauen wird heute auch getrieben von der Juristerei. Ich kann mich erinnern, als wir als Subunternehmer von Albert Wimmer für das Krankenhaus Nord, wo wir die Oberleitung und alle Ausschreibungen gemacht haben, Leistungsverzeichnisse, Kostenschätzung, Kostenberechnung, dort hatten wir über ein Jahr Vertragsbestimmungsbesprechungen gehabt mit dem Erfolg, dass diese von einem namhaften Juristen ausgearbeiteten Vertragsbestimmungen nach der zweiten, dritten Vergabe, dort waren es Einzelvergaben, gekippt wurden. Sie haben nicht funktioniert. Ich bin dafür, dass wir einfache Bauverträge haben. Ich bin ein Vertreter der ÖNAM B2110 Verträge. Mit ganz wenig Ergänzungen. Ich arbeite für einen Bauherrn seit über 30 Jahren. Immer wieder. Es gibt kein Jahr, wo wir für den nicht Aufträge übernehmen, wo wir in der Regel Generalplaner sind, einschließlich örtlicher Bauaufsicht. Da besteht der Vertrag aus 3 A4-Seiten. Nicht einmal sehr dicht beschrieben. Das ist alles. Warum? Weil das Gesetz ohnehin alles regelt. Aber der Bauherr trifft die Entscheidung erst, wenn er nach einer vertieften Kostenberechnung wirklich Sicherheit hat, weil die müssen dann, die dort entscheidend am Ende nachweisen, ob sie eine Rendite haben, sonst werden die auch wieder ausgetauscht. Und das ist die Voraussetzung. Und ich kann mich noch an ein zweites Beispiel erinnern. Das Claim-Management ist ja eine Erfindung der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. 1990 hat Professor Oberndorfer erstmals darüber geschrieben. Die Ursache für Claims ist primär, sind Leistungsänderungen des Bauherrns, Leistungsabweichungen aufgrund fehlender Planung. Das sind die primären Ursachen. Ich glaube nicht, dass die Baufirmen, die Handwerksfirmen überhaupt ein Interesse daran haben, Claims zu formulieren. Klein- und mittelständische Unternehmen können das auch nicht erfolgreich. Das können eh nur sehr große Baukonzerne, sondern die sind interessiert daran, klare Vertragsgrundlagen zu haben, eine Leistungsbeschreibung mit Plänen, wo sie ihr Werk, das sie anbieten, genau erkennen. Die setzen Preise ein und dann wollen sie das durchführen und zum nächsten Auftrag vielleicht auch vom selben Bauherrn wieder eingeladen haben. Die Disziplin der Werkbesteller, die muss man schärfen. Wir brauchen eine, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Art Manual für Auftraggeber. Was muss er tun, damit dieses Projekt nicht scheitert? Wir können noch so gut danach arbeiten und jeder von uns hat ja lange Zeit Erfahrung in der Abwicklung von Bauvorhaben. Diese Phasen gibt es, glaube ich, schon immer wieder. Und wenn man in ein Projekt nicht partnerschaftlich einsteigt und wir haben Prototypenprojekten, dann scheitern alle. Am Ende ist nicht entscheidend, wer Schuld hat. Am Ende entscheidend ist, dass alle gewonnen haben.
Carina, du hast vorher geschmunzelt, wie der Heinz Pribernik von den 2-3 Seiten A4 Verträge gesprochen hat. Da möchte ich jetzt ganz bewusst ein bisschen dich anspornen. Du erinnerst dich ja sicher an Kindergeschichten und die Möglichkeit, dass man einer guten Fee einen Wunsch übermitteln durfte. Was wäre denn dein größter Wunsch zu dieser Thematik der partnerschaftlichen Projektabwicklung?
Also mein erster größter Wunsch wäre, dieser Fee tatsächlich begegnen zu dürfen. Und dann richtet sich mein Wunsch zuerst einmal an die Bauauftraggeberinnen, das ist heute eh schon öfters gesagt worden, dass sie den Mut aufbringen, viel stärker auf Kooperation in den vertraglichen Rahmenbedingungen und in den Vergaben zu setzen. Und dass der Interessensausgleich zwischen allen Beteiligten auch wirklich gelebt wird. Es muss selbstverständlich sein, dass Planer Gewinne machen, dass Ausführende Gewinne machen. Nicht nur Gewinne machen dürfen, sondern Gewinne machen müssen, weil das ist ja die Investition in die Zukunft, die das langfristige Überleben des Unternehmens sichert. Ja, und bei guten Fällen darf man sich immer 3 Sachen wünschen. Also wünsche ich mir dann auch was für die Abwicklung, nämlich, dass es keine Sackgassen gibt und dass es keine unnötigen Konflikte, unnötige Änderungen gibt, sondern dass die Energien wirklich in den reibungslosen Ablauf, in das Miteinander fließen.
Ich habe bei meiner Frage gemerkt, da haben wir alle das Schmunzeln im Gesicht gehabt. Deshalb auch an dich die gleiche Frage. Doris Schmidt-Berger, was wäre dein Wunsch an diese Fee?
Naja, dass wir selber oder die Branche eigentlich ganz generell wirklich den Mut finden, neue Herangehensweise oder neue Modelle auszuprobieren. Denn wenn wir es zustande bringen, dass wir so ein bisschen der kindlichen Neugierde in uns zu der wiederfinden und auch offen sind für innovative Ansätze, werden wir einfach erkennen, dass Projekte ganz anders abwickelbar sind, wie wir es aktuell tun. Und natürlich gibt es kein generelles Erfolgsrezept dabei, aber wir müssen bewerkstelligen, dass man verschiedene Anreize setzen, sodass quasi der Projekterfolg das gemeinsame Ziel aller Beteiligten wird. Also übergeordnet zu den Einzelinteressen, weil ich glaube, nur so werden wir es schaffen, dass wir am Ende des Tages damit Win-Win-Situationen lukrieren können. Weil so wie es jetzt ist, ist die logische Schlussfolgerung oftmals leider eine Win-Lose-Situation. Also entweder gewinnt der Auftraggeber oder es gewinnt die Baufirma, aber so richtig glücklich oder zufrieden sind am Ende des Tages nur wenige. Und vielleicht nur mal zur Klarstellung, für mich heißt es nicht, dass es dadurch keine Konflikte mehr geben wird, aber es geht vor allem darum, dass wir konstruktive Zusammenarbeit ermöglichen, dass wir vorhandenes Know-how wirklich einsetzen, also durch gezieltes Hinzuziehen, vielleicht auch zu früheren Zeitpunkten im Projekt und somit auch Raum für Innovation zu schaffen. Einerseits bleiben wir durch solche Gedanken auch flexibler, denke ich, und nebenbei macht das Ganze dann auch wahrscheinlich wieder mehr Spaß wie das klassische Katz-und-Maus-Spiel, was wir aktuell gewohnt sind.
Ja, danke. Sophie, du hast ja Kinder. Du hast deinen Kindern sicher Geschichten vorgelesen. Was wäre so dein Wunsch an diese Fee, die du sicher aus den Kindergeschichten kennst?
Ja, zum Beispiel, weil du das mit den Kindern sagst, muss ich jetzt sagen, man muss es mit gutem Beispiel vorleben, ja. Und was da dazu gehört, ist auch sich weiterzubilden. Weil ich glaube, das haben wir heute noch nicht wirklich betont. Die Ausbildung und auch die Weiterbildung einerseits der Bauauftraggeber beziehungsweise ihrer Berater, aber auch der einzelnen Protagonisten in diesen Bauabläufen, in diesen Projekten ist sehr zu betonen. Und ich sehe inzwischen, dass das Bauen eigentlich ein Prozess ist, ja. Und wenn der Prozess erfolgreich ist, haben wir heute eh schon ziemlich unisono gesagt, dann ist eigentlich auch das Projekt, also das, was dann dort steht. Also das heißt, der Prozess ist Teil des Projektes. Und als erfolgreichen Projektes ist der Prozess eine Erfolgsgrundlage. Also wünsche ich mir von der Fee, dass das so gesehen wird, dass man das eigentlich auch so weiter verbreitet, entweder durch gute Vorbildwirkung und oder durch Ausbildung, durch Weiterbildung, durch Weiterentwicklung bestehender Systeme. Dann wünsche ich mir, dass das Management, ich glaube, das haben wir auch noch nicht genügend betont, ist ganz wichtig, das will ich nicht bestreiten. Also es soll nicht aufgeblasen werden. Da gefällt mir so gut, was du gesagt hast. Nicht 10 Seiten oder 20 Seiten Vertrag.
200.
Oder 200 Seiten Vertrag sind nichts wert. Die 3 Seiten Vertrag haben sich bewährt, ja. Also am Ende kam das raus. Und ich sehe das auch so. Lieber ein sinnvolles Management und wirklich zielführend und nicht aufgeblasen. Ich glaube auch, dass wir uns auch die besondere Situation, das ist mein dritter Wunsch, in Österreich anschauen sollten. Carina, du hast erzählt von deinen internationalen Erfahrungen. Und soweit ich weiß, haben wir hier schon eine eigene Kultur des Bauens, die sehr erfolgreich ist. Wir haben Meister, wir haben Handwerker, die eine Meisterprüfung abgelegt haben. Wir haben Baukonsulenten, die großartige Studien haben, technisch super versiert sind. Und wir haben den Architekten, der eine ganz andere Verantwortung hat als beispielsweise in Frankreich. Das sollte aus meiner Sicht weiter ausgebaut werden. Und wenn wir außerdem uns das anschauen, was die Nachbarländer machen oder international erfolgreichen Projekte machen und das mit unserer Grundstruktur überlagern, dann kommen wir noch weiter.
Ja, lieber Heinz Priebernick, du hast uns ja vorher schon etliche Punkte als mögliche Ansätze für bessere, erfolgreichere, auch partnerschaftlichere Projekte geliefert. Und du hast jetzt wahrscheinlich die schwerste Aufgabe. Du musst das nämlich einschränken auf wenige Punkte. Was sind für dich jetzt diese wirklich entscheidenden Punkte, die du der Fee sagen möchtest?
Also ich habe auch 3 Wünsche. Okay, vielleicht beginne ich mit der Verpflichtung des Bauherrn, der Planer und der Baufirmen zum Projekterfolg, dass das allen bewusst ist. Der Projekterfolg ist einfach die Erfüllung des Leistungsziels, das am Anfang definiert werden muss. Mein erster Wunsch, dass das den Leuten bewusst wird und nicht ein Projekt startet mit Knebelverträgen und Ähnlichem. Dass das Planen lange vor der Juristerei beginnt, das exakte Planen, das wäre mein zweiter Wunsch. Und vielleicht der dritte Wunsch ist, dass wir als Techniker jetzt, als Architekten und Ingenieurinnen, stärker auch wieder den Rückfluss von der Baustelle erleben, indem wir Bauprojekte nicht nur im Büro begleiten, was viele Architekten heute tun, sondern dass die auch wieder auf die Baustelle hinausgehen. Ich glaube, es gibt zwischen Detailplanung, Leistungsbeschreibung und örtlicher Bauaufsicht einen unmittelbaren Konnex. Und wenn das getrennt wird, gibt es Informationsverluste. Die wieder aufzuholen ist sehr schwer. Das wären meine 3 Wünsche.
Ich hoffe, Sie sind bei der Fee angekommen und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten einiges davon bei unseren Projekten erfahren. Aber was ist jetzt so ein konkreter erster Schritt in diese Richtung? Was ist so ein sinnvoller nächster Schritt, damit wir diesen Zielen näher kommen? Und da möchte ich gerne mit dir anfangen, Doris Schmidberger.
Meiner Meinung nach müssen wir keine 180-Grad-Wende hinlegen und alles bis dato Dagewesene vergessen und neu erfinden. Da unterstütze ich meine Vorredner zu 100%. Es geht eher darum, kleine Schritte in die richtige Richtung zu setzen, weil dann ist ja die Hürde gesamt kleiner. Wir müssen schauen, dass wir partnerschaftliche Aspekte, in welcher Form auch immer, in Verträge und vor allem das richtige Mindset, Offenheit in die Projekte bringen. Und wenn man dann einmal die Erfahrung gemacht hat, wie effizient das ganze Projektteam dadurch wird und wie sehr es auch gut tut, wenn alle an einem großen Ganzen arbeiten, wird dieses Mindset dann unweigerlich in andere Projekte weitergetragen. Das zeigt unsere Erfahrung.
Carina Breitwieser, was meinst du, was wäre so dieser sinnvollste, der kybernetisch wirkungsvollste Punkt oder nächste Schritt?
Na, anfangen kann man immer bei sich selbst und da möchte ich ein bisschen an die Doris anschließen. Das ist noch ein weiter Weg der Reflexion, der Bewusstseinsbildung, das wird ein Prozess. Aber womit man starten könnte jetzt einmal als nächstes, wäre intelligente Abwicklungskonzepte zu finden, die man sehr projektspezifisch entwickeln kann. Jedes Projekt hat andere Randbedingungen und braucht ein anderes Konzept, das dann viel stärker das vorhandene Wissen, das wir in der Branche haben, in die gemeinsame Lösungsfindung einbindet.
Sophie?
Also wo wir angreifen müssen, abgesehen von dem, was Ihr Vorredner gesagt habt, ist, ich muss Vertrauen gegenüber den einzelnen Beteiligten im Prozess haben und ich muss ihnen auch diesen Gestaltungsspielraum lassen, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, jeder, der, glaube ich, im Baugeschehen tätig ist, macht das nicht, weil man hier so reich wird, sondern macht, weil er an diesem Gestalten eine Freude hat, ja. Und ich glaube, dass bis zum Schlosser Spengler, wirklich, ich glaube das ganz fest, dass man sie dabei erwischt, wenn man ihnen sagt, du bist Teil dieses Prozesses und du darfst in deinem Bereich auch gestalten. Das heißt auch, dass ich erstens das zulasse und ihm das auch zumute, ja. Und umgekehrt wünsche ich mir natürlich auch als Architektin, dass man mir zumutet, dass ich meinen Bereich gut abdecke, ja. Vielleicht könnte man es auch so lösen, in der Mindset-Entwicklung, die ja, glaube ich, einfach nur verloren gegangen ist, weil ich glaube, dass sie in der Geschichte in Österreich durchaus vorhanden war, vielleicht wieder aufleben lassen, indem man da in einem Magazin, wo das Projekt abgebildet ist, nicht nur den Fotografen ehrt, sondern auch die einzelnen Firmen und was ihnen so toll gelungen ist an dem Projekt vielleicht.
Schöner Gedanke. Heinz Pribernik, was ist deine Empfehlung?
Vielleicht die unverdächtigste Quelle, die ich dazu gefunden habe, ist ein Zitat, das der Bund Deutscher Baumeister auf der Homepage stehen hat. Ich zitiere wortwörtlich ganz groß hinterlegt, wirklich in einer Knallfarbe hinterlegt. Die Trennung von Planung und Bauen sichert Qualität und Vielfalt. Ich würde dem Deutschen Baumeisterbund nichts hinzufügen.
Liebe Carina Breitwieser, was ist so dein Punkt, den du uns noch mitgeben möchtest?
Ja, ich glaube, dass Zusammenarbeit nicht nur eine Frage des Mindsets und der Chemie ist. Ist ganz wichtig, haben wir heute auch schon sehr oft gehört. Aber ich glaube auch, dass es Kompetenzen braucht. Kompetenzen der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Und ich sehe da vordringlich die drei Ebenen der Regeln, der Prozesse, des Vertrags, der Organisation, die Ebene der Technologie, die heute noch nicht so oft gesagt wurde, aber wir haben durch BIM, durch Common Data Environment, durch alle diese IT-Lösungen plötzlich ganz andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und die dritte Ebene, natürlich die soziale, die der Unternehmenskultur, aber auch der Projektkultur. Und ich glaube, dass es wirklich da Kompetenzen bei allen Projektbeteiligten auf allen Levels braucht, aber auch ein Management, eine Kompetenz des Managements der Zusammenarbeit.
Sophie?
Ja, Beinhart ist für mich eben genau nicht flexibel. Das ist einfach strikt nach einem Raster und das ist nicht förderlich. Also ich verstehe schon, dass es jemanden geben muss, der, sei es jetzt die örtliche Bausicht, das wäre zum Beispiel eine Aufgabe der örtlichen Bausicht, zu sagen, was auf einmal dieser Ton, diese Art des Zusammenarbeitens, die hat hier nichts verloren. Wir wollen konstruktiv miteinander arbeiten, ein bisschen wie in der Schule. Ja, wir haben einfach Regeln hier aufgestellt und die befolgen wir alle, wir haben uns alle dazu committed. Das kann ich mir unter beinhartem Management vorstellen.
So war es auch gemeint. Also es braucht da aus meiner Erfahrung halt manchmal wirklich auch ein Entgegentreten, wenn da jemand versucht, sich nicht an die Regeln zu halten. Klarheit ist so essentiell und dieses Management muss diese Klarheit ausstrahlen.
Heinz Pribernik, was möchtest du uns jetzt noch mit auf den Weg geben? Welche letzte Botschaft willst du noch anbringen?
Ich hätte noch zwei Punkte und zwar, was zunehmend auch ein Problem für mich ist, ist die Vermischung von Planen und Bauen über GU- und Totalunternehmerverträge. Auch die Teilbeauftragung von Planungen an ausführende Firmen. Es ist ein großer Fehler, wenn Auftraggeber Teile der Ausführungsplanung oder überhaupt die komplette Ausführungsplanung der Medizintechnikgewerke, der Gebäudetechnikgewerke an ausführende Unternehmen übertragen und nicht die Ausführungsplanung quasi mitgeben. Selbstverständlich passiert dann, wenn ich die Möglichkeit im Vertrag erkenne, später Änderungen einzuplanen durch die Ausführungsplanung. Ich initiiere quasi schon Claim-Management. Das wäre der erste Punkt. Weg von TU-Verträgen hin zu Einzel- und Teil-GU-Vergaben. Teil-GU halte ich für sinnvoll, wo einfach aufgrund der Gewährleistungsschnittstellen Zusammenarbeiten notwendig ist im Sinne des Projekterfolgs. Und vielleicht das Wichtigste für uns, vieles, was wir hier sagen, weiß die Öffentlichkeit nicht. Ich wünsche mir wirklich Öffentlichkeitsarbeit für unsere Anliegen. In Medien, bei Politikern, zur Förderung der Baukultur für das werthaltige Bauen. Und zwar auch als Statement der vielen Kompetenzen, die hier in der Kammer abgebildet sind. Allein die vielen Ingenieurkompetenzen sind nicht allgemein öffentlich bekannt. Und das, glaube ich, ist auch ein Anliegen, das Bauen wieder eine Qualitätsstufe weiterzubringen. Am Beginn wurde gesagt, wir haben sehr viele neue Aufgaben auf uns zukommen. Wir müssen mit Sicherheit aufgrund der ökologischen Bedingungen, der Klimaveränderungen, des Massenzuzugs in Ballungszentren die Welt umbauen. Das steht außer Zweifel. Aber das müssen wir auch bewältigen. Ohne Streit. Wir haben keine Zeit, darüber zu streiten. Und ich glaube, wir sind uns, was diese Anliegen betrifft, die wir heute besprochen haben, mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmern einig. Die wollen nämlich dasselbe.
Doris Schmidberger, was ist dein letztes Statement?
Die Baubranche hat einfach den großartigen Benefit, dass man der nachfolgenden Generation Jahre, Jahrzehnte später noch zeigen kann, woran man seit seines Lebens gearbeitet hat. Sie ist also gewissermaßen nachhaltig. Und wenn man dann Jahre später auf so ein Projekt, auf ein Gebäude, ein Bauwerk zurückschaut, dann soll vor allem ein positives, stolzes Gefühl übrig bleiben. Und es soll nicht als die Baustelle in Erinnerung bleiben, wo ich Jahre später noch mich vor Gericht wiedergefunden habe. Also mein Anliegen, wir müssen einen Weg finden, unsere Energie statt in Konflikte, in konstruktive Arbeit am Projekt zu stecken. Denn das gemeinsame Bauen darf und muss Spaß machen, um Nachhaltiges zu bewirken. Und ich glaube, das wird auch unsere Branche generell wieder attraktiver für die junge Generation machen.
Unsere Projekte stehen sehr lange, im Idealfall Jahrhunderte. Und es gibt viele gute Bauten, die Jahrhunderte stehen. Im Vergleich zu den Ärzten haben wir nicht die Möglichkeit, unsere Fehler zu begraben.
Für mich hat sich heute klar gezeigt, es braucht Partnerschaft in den Bauprojekten. Bauen ist vor allem ein Teamarbeitsprozess. Es braucht das konstruktive Miteinander. Beim Wie habe ich unterschiedliche Sichtweisen gehört. Da möchte ich vielleicht nur ergänzen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist für uns, dass wir ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur uns so auf Österreich konzentrieren, dass wir auf den internationalen Kontext schauen. Das heißt, während in anderen Ländern Allianzmodelle oder integrierte Projektabwicklung IPA bereits fest etabliert ist, gibt es in Österreich schon noch sehr viel Aufholbedarf. Die Bauwirtschaft muss sich weiterentwickeln, einfach um auch produktiver zu sein, um international wettbewerbsfähig zu sein, muss neue Standards setzen, um zukunftsorientiert zu bleiben. In diesem Sinne, danke für eure Teilnahme, danke für eure Statements und allen Hörern und Hörerinnen viel Erfolg bei der Umsetzung der einen oder anderen Anregung, die Sie heute bekommen haben. Wiederhören.